Willkommen zu Recenter News am 13. Dezember 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Elon Musk tweetet jetzt fleißig auf seiner eigenen Plattform Twitter. Und das Ganze ja, orientiert sich sehr stark an der Republican-Linie. Er hat sich ja bereit erklärt, Ron DeSantis zu unterstützen, also einen totalen Republican-Insider. Yale University, die ganzen wichtigen Leute, die besuchen ja alle mal in Yale und sind Teil derselben elitären Verbindungen. Also die Clintons waren an Yale, ja, Ron DeSantis, auch Hunter Biden. Das heißt, deswegen passiert eigentlich keinem von denen jemals irgendwas Dramatisches. Ja. Egal, was sie angerichtet haben, egal, was sie angestellt haben. Ja, Hillary Clinton war safe nach der Wahl von Donald Trump. Donald Trump hat bis jetzt noch nicht den Ober-Mega-Ärger bekommen. Die Bushes, auch Yaleys, ja, Yale-Absolventen, Mitglieder der Geheimgesellschaft Skull and Bones, die Bushes kamen auch nie richtig in Schwierigkeiten. Da merkt man halt, wie das Establishment tatsächlich funktioniert. Ja. Die kontrollieren beide Parteien und jetzt postet halt Elon Musk über Hunter Bidens Laptop. Es wird gepostet gegen Anthony Fauci. Es heißt, Fauci hätte halt gelogen über diese Funktionsgewinnforschung und Fauci hätte da irgendwie noch Dinge vertuscht im Zuge der Pandemie etc. Und wir haben das alles schon mal genauer aufgearbeitet, finden das auf recenter.com. Ja, Fauci traf nie wirklich die Entscheidungen. Er wurde halt dann schon unter Ronald Reagan eingesetzt halt für die Biosicherheit, für die Bioabwehr. Das heißt, es fing unter einem Republican-Präsidenten an, ging dann auch weiter, dann die George W. Bush-Ära. Ja, man behielt Fauci einfach bei. Das ist dann beim Thema Biosicherheit, da geht es nicht um deine Parteizugehörigkeit oder um irgendwelchen ideologischen Krempel, sondern es geht nur um das Thema Sicherheit. Das heißt, Fauci trifft solche Entscheidungen nicht, schon gar nicht, ob jetzt Funktionsgewinnforschung gemacht wird oder nicht. Vieles an dem Thema ist super geheim, keiner will sich in die Karten schauen lassen. Und es gibt natürlich dann einige Experten, auch in anderen Ländern, die sagen, diese Funktionsgewinnforschung nicht zu machen, ist wahrscheinlich riskanter, als sie zu machen. Ist ein ganz, ganz spannendes, interessantes Thema. Also es lohnt sich da wirklich einzulesen. Die wenigsten Leute berühren sich ja jemals im größeren Umfang mit der Realität außerhalb ihres begrenzten Wahrnehmungskreises. Ja, weil du bist so busy den ganzen Tag mit deinem Beruf und deinem Kindern und deinem Haushalt. Das heißt, du kriegst jetzt so nicht viel mit von der Welt, es sei denn halt dann in Medien. Und das ist halt einfach dann super gefiltert und manipuliert. Hat sich oftmals sehr weit von der Realität entfernt. Ja, das heißt, die Massenmedien lassen immer alles Interessante weg. Also vor allem alles, was irgendwie geheim ist, lassen sie weg. Und deswegen ist das Bild, was da präsentiert wird, einfach nicht realistisch. In sogenannten alternativen Medien wird halt super stark mit Fakes gearbeitet seit Jahrzehnten. Hat also auch irgendwann nichts mehr mit der Realität zu tun, wenn Leute sich dann da voll dröhnen. Wenn man hingegen jetzt irgendwie ausgewählte gute Sachbücher liest, ja, und die auch noch in den Kontext setzt, ja, man kriegt jetzt nie das perfekte Buch, dann kriegt man halt hier in 10, 12, 15 Stunden Lesezeit, ja, kriegt man halt wirklich die geballte Essenz von Profis, Experten, die halt praktisch an dem Thema dran waren, haben halt in irgendwelchen Hotzones gearbeitet, in Pandemien eingedämmt und irgendwelche Biowaffen da entwickelt oder sonst irgendwas. Das heißt, es waren wirkliche Praktiker und man kann dann halt eben sich sehr schnell einen Überblick holen über die gesamte Karriere. Wie ist das denn tatsächlich wirklich in dem Geschäft? Ja, deswegen ist Lesen halt eben dann so wichtig. Und Elon Musk, wenn er jetzt halt eben dann so dieses Standardzeug postet und wenn er jetzt dann den Leuten empfiehlt, sie sollen dem weißen Hasen folgen in den Kaninchenbau, manche haben gesagt, das sei jetzt schon eine Anspielung auf die QAnon-Sekte, was ja eigentlich aus einem Marketing-PR-Stunt rausgewachsen war in Amerika zugunsten von Trump. Also diese Vorstellung, dass da dann die guten rechten Netzwerke dann den bösen linken Deep State verhaften und so. Mag sein, dass Musk sich da hat einwickeln lassen zu einem gewissen Grad. Kann sein, dass das jetzt einfach hauptsächlich Wahlkampf ist und das ist nur Pragmatismus. Die Leute wollen das hören, die Leute wählen deswegen mehr Republican. Also sagt man den Leuten, was sie hören wollen. Also man darf das nicht unterbewerten, was Musk jetzt treibt, man darf das auch nicht überbewerten. Also es wird halt bei dem Hunter Biden Laptop jetzt nicht sonderlich viel rauskommen, es gibt viele interessantere Fälle, gerade auch mit den Bidens. Aber da geht es halt dann richtig um die Sache. Ja, das ist jetzt nicht so irgend so ein Typ wie Hunter Biden mit irgendwie raucht Crack anscheinend auf den Bildern und hat Prostituierte und so und komische Deals, wobei diese geschäftlichen Unternehmungen, das war ja alles anscheinend abgesegnet durch National Security. Also Hunter Biden hatte geschäftliche Beziehungen in verschiedenen Ländern, die für die CIA von Interesse waren. Und glaube ich, in der Ukraine bei Burisma war dann unterwegs mit Kofa Black und solchen Leuten. Also da wird jetzt nicht viel rumkommen. Das heißt, wenn Leute sich jetzt irgendwie da große Erwartungen machen, oh, Hunter Bidens Laptop wird uns jetzt irgendwie groß was bringen, nicht wirklich. Ja, ist genauso eine Enttäuschung dann wie für die Linken, wenn halt einfach aus dieser Trump-Sache nichts rauskommt, wenn es dann heißt, ja, seine politische Karriere ist jetzt vielleicht im Eimer und er wird nie mehr antreten und deswegen lässt dann auch das Interesse nach und der Druck nach. Ja, warum soll man jetzt hier diese ganzen Dinge aufarbeiten, wenn das nur noch dem Ansehen der USA schadet und eigentlich so nichts mehr bringt? Also vor allem politisch. Dann, ja, diese Fauci-Sache habe ich ja schon genannt, das hat einfach. Fauci war bestimmte Dinge vorgeworfen, die Fauci gar nicht zu entscheiden hatte. Und wenn Fauci, falls Fauci irgendwas vertuscht hat oder wenn er irgendwie halt in seinen öffentlichen Äußerungen nicht ehrlich war und so, dann ist das eigentlich auch abgedeckt durch National Security. Das heißt, irgendwo weiter oben kam die Order, okay, Mr. Fauci, rede darüber, darüber bitte nicht reden, das bitte klein halten in der Öffentlichkeit und dann macht Fauci das. Und hat dann auch das ganze System hinter sich. Ja? Das ist dann abseits von dem üblichen Parteigewäsch. Ja, dieses übliche Parteigewäsch ist nur für den Steuerzahler, dass der halt polarisiert ist und sich mit den anderen Steuerzahlern streitet. Ja, das heißt, wir haben hier einen interessanteren Fall. Joe Bidens Sohn Beau Biden nahm verurteilten Pädophilen aus der Familie Dupont in Schutz. Und das ist die Familie, die die Karrieren der Bidens überhaupt möglich machte. Also das ist interessanter als der Laptop. Ja, ich meine, wenn ein erwachsener Typ hier Crack raucht oder was und hier mit Prostituierten abfeiert, ja, das ist, ja, so what? In der Politik ist das leider ein weit verbreitetes Problem. Aber was ist hiermit? Was ist mit dieser Dupont-Verbindung? Eigentlich, und wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, ja, eigentlich ist diese Dupont-Sache unglaublich wichtig in Bezug auf diese Joe Biden-Präsidentschaft. Und man kann, wenn man diese Duponts hier ein bisschen auseinandernimmt, halt eben auch das politische System hier der USA entlarven. Und das wäre eigentlich hier so ein Sprungbrett, um halt wirklich neue Strukturen da zu schaffen, politische Dinge aufzubauen. Stattdessen wählen die Leute weiterhin einfach nur Republican oder Democrat und nichts ändert sich. Ja, das heißt, die Duponts förderten beide Parteien in der Vergangenheit. Die Duponts hatten sogar rechtsextreme Organisationen gepusht, auch antisemitische Organisationen gepusht. Also es geht in diesen typischen Verschwörungsbereich mit rein. Ich habe das genau in meinen Büchern auch mit den exakten Namen von den Organisationen. Irgendwie die, was war das, die Vanguards auf irgendwas und die Braunhemden von, weiß, hast du nicht gesehen, halt lauter solche Organisationen. Und die Duponts. Ich vermute mal, der erste Dupont war schon ein Spion für die Amerikaner und die Briten in Frankreich, auf französischem Boden. Dupont flüchtete dann unter Napoleon nach Amerika, hatte sofort beste Beziehungen zu Thomas Jefferson. Und ja, und dann fing es halt eben dann an mit dem ganzen Schießpulver-Business und an den ganzen Kriegen haben dann die Duponts halt eben dann verdient, wobei das ja nicht ganz klar ist, wem da tatsächlich was gehört. Machten Riesengeld, dann später auch Geld mit Chemikalien und auch dann Geld mit Atomwaffen oder halt dem, glaube ich, dem Plutonium und so. Also das heißt, das sind so Unternehmungen, das lässt man nicht einfach irgendwelche Emporkömmlinge machen, sondern es ist halt dann irgendwo breiter halt eben dann gesteuert. Die Duponts kontrollieren im Prinzip den US-Bundesstaat Delaware und da sitzt halt die Familie Biden seit langem und da ja, haben dann die Duponts Einfluss, wer ist da Richter und wer ist Staatsanwalt und Governor und so weiter und so fort. Und so wurden halt dann die Bidens da gefördert. Und man hat sich da gegenseitig halt dann weitergeholfen. Also das heißt, Joe Bidens Karriere wäre nicht so möglich gewesen ohne die Duponts. Zwei Familienmitglieder der Duponts waren Gegenstand von weitläufig publizierten Strafverfahren. John Eleuther Dupont wurde 1996 verurteilt, weil er den Ringertrainer Dave Schultz ermordet hatte und Robert H. Richards IV, also Dupont, wurde 2009 verurteilt, weil er seine dreijährige Tochter vergewaltigt hatte. 2009 bekannte er sich schuldig, nachdem das Mädchen den Missbrauch bei ihrer Großmutter gemeldet hatte, anstatt seine achtjährige Haftstrafe zu verbüßen, hieß es in dem vom Richter am obersten Gerichtshof in Delaware, unterzeichnenden Urteilsspruch, dass es dem Angeklagten im Gefängnis nicht gut ergehen wird und daher die achtjährige Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. 2010 wurden Anschuldigungen erhoben, dass Richards Dupont auch seinen Sohn belästigt habe. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten, fanden aber keine ausreichenden Beweise, um eine weitere Anklage zu verfolgen. Der Generalstaatsanwalt von Delaware Beau Biden, der Sohn von Joe Biden, verteidigte später die Verurteilung von Richards Dupont zu einer Bewährungsstrafe und behauptete, es bestehe eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Anklage im Mordprozess verliert, sodass eine Einigung im Strafmilderungsverfahren erforderlich sei. Ja, das heißt, 2014 ging es dann weiter. Richards ehemalige Frau Tracy Richards reichte eine Klage ein, in der sie Schadensersatz für den Missbrauch der Tochter forderte. Im April 2014 lehnte Richter Richard F. Stokes vom Superior Court Richards' Antrag auf Versiegelung der Gerichtsakten oder Entsiegelung mit Begründung ab, dass das Verfahren öffentlich sei und es sich um eine Frage des ersten Verfassungszusatzes handele. Also das heißt, ja, wenn mal ein Dupont in Schwierigkeiten kommt, dann wird denen halt dann geholfen. Also diese ganze Dupont-Nummer, es gibt ein einziges richtig gutes investigatives Buch über die Duponts. Ja. Und wir haben das auch schon mal besprochen. Ja, diese ganze Dupont-Nummer ist eigentlich, das ist die Story. Das ist viel interessanter als Hunter Bidens Laptop. Aber natürlich fokussiert man in der Öffentlichkeit auf Hunters Laptop und tut so, als sei das die entscheidende Story of the Universe. Ja, und so hält man dann die Klientel dann bei der Stange und es kommt dann aber nie wirklich was Großes bei raus. Und dann hatten wir noch das hier. Wie Bidens Hintermänner einst einen General zum Schein rekrutieren wollten für einen Staatsstreich im Kapitol. Das ist kein Scherz. Die Duponts waren da drin verwickelt in diesen alten Skandal um General Smedley Butler. Also das heißt, US Marine Corps General Smedley Butler war hochdekoriert, so ein Star in den USA, höchsten Orden bekommen. Und dann war er im Ruhestand, eigentlich eher im Zwangsruhestand, denn Butler hatte öffentlich Mussolini als Verrückten tituliert, ja, und musste deshalb in den Ruhestand. Also es war zu einem Zeitpunkt, da sollte er sich nicht so äußern in seiner Position als General. Das heißt, es war dann so, ups, das war dann deine Karriere hier, ne? Und das heißt, wir hatten also einen gefeierten, fähigen General, der in verschiedenen Ländern agiert hatte und gemerkt hatte, wie korrupt eigentlich das Kriegsgeschäft ist. Wie halt Familien wie die Duponts und so absahnen und der normale Soldat wird halt abgespeist mit ein paar Dollar und muss seinen Kopf hinhalten. Wir hatten also eine ziemlich heikle Mischung. Ja? Das heißt, Butler hatte die Fähigkeiten, Butler war desillusioniert vom System. Und er hatte ein Following, also er hatte dieses krasse Format, wenn er jetzt irgendwie was gemacht hätte, jetzt irgendwie eine Aktion geplant hätte oder sowas, dann wären ihm Leute gefolgt. Und dann tauchte ein seltsamer Besucher bei ihm auf. Ja, und dieser Besucher, soweit wir wissen, hatte Verbindungen zu den Duponts. Und dieser Besucher beschwor die Gefahr des Sozialismus und meinte, es geht alles in die falsche Richtung, wir bräuchten so eine Art soften Staatsstreich. Ja, es sei Geld da für einen Marsch auf Washington, eine Gruppe von Militäroffizieren würde da das leiten, es käme zu einem friedlichen Machtwechsel. Friedlich in Anführungszeichen. Ja, es wurde versprochen, Waffen und Munition sollten bereitgestellt werden von den Duponts oder mit Hilfe der Duponts. Also das war das Szenario, das man ihm präsentiert hat. Ja, die große Revolution ist jetzt schon hier im Gange, im Machen, du müsstest dich bloß anschließen. Ja, das heißt, da würden so mächtige und wichtige Kreise beteiligt sein, das kann ja nur funktionieren. Aber anscheinend war das ein Fake-Angebot. Also es ist, mit so einem großen Aufwand wurde ja dieses Parteiensystem in Amerika hier am Laufen gehalten. Wir haben das auch mal im Detail, finden das auf recenter.com aufgezeichnet. Also es gab immer diese zwei großen Parteien, es war alles so abgesprochen. Ja, es gab immer wieder den Wechsel von der einen zur anderen Partei. Mal war die eine Partei im Süden stärker als die andere, dann wechselte das. Ja, lange Zeit waren die Democrats im Süden stark, ja, mit den Cowboys und so. Und die Democrats buhlten um die Verlierer des amerikanischen Bürgerkriegs. Und man hat sich da so viel Mühe gegeben und das war eigentlich den anderen Ländern auf der Welt total überlegen, dieses System, weil jeder Bürger dachte, er sei beteiligt, er könne sich beteiligen, habe Einfluss auf das, was geschieht. Ja, bis auf den Bürgerkrieg, da musste man oder wollte man halt irgendwie Clans im Süden der USA aus dem Verkehr ziehen, weil die halt einfach ein klassisches Empire machen wollten, also mit Sklaven und Baumwolle und so. Und halt wie im Mittelalter, ja, oder in der Antike. Die wollten dieses alte System bis in alle Ewigkeit machen, aber das System, diese Art von Herrschaft hatte ausgedient. Das war nicht modern, ja, und so kam es halt zum Bürgerkrieg. Aber ansonsten waren die großen Parteien und so, die waren sich da alle einig, das war alles so ein abgespieltes, abgekartetes Spiel. Und deswegen ist es halt so unwahrscheinlich, dass jetzt die Duponts tatsächlich vorhatten, da irgendwie hier so einen, dass die Duponts oder andere hier wirklich vorhatten, so einen Machtwechsel zu erzwingen und dann irgendwie so eine Art von faschistischer Regierung zu etablieren oder halt irgendwie rechtskonservative Einheitsregierung da zu etablieren. Ja, und irgendwelche Linken zu verhaften. Butler, also General Butler, täuschte Interesse vor an dem Plan, meldete dann aber den Behörden dieses seltsame Angebot. Also es handelt sich wahrscheinlich nur um halt einen Fake-Vorschlag, um halt Butler auszuhorchen, vielleicht um ihn eine Falle zu stellen. Ja, weil man vielleicht befürchtete, dass Butler irgendwie wirklich was machen könnte, was gefährlich ist für das System. Und man wollte dem vielleicht zuvorkommen und aushorchen, ist er bereit, sowas zu machen, kann man ihn in eine Falle locken. Reiche Clans wie die Duponts hatten sich halt dann eingekauft in Veteranenorganisationen, Militärvereinigungen, konservative Gruppen und sowas. Das heißt, es war alles total überwacht. Die Duponts, General Motors hatten so, hatten ein reges Interesse an den Faschisten in Italien und Deutschland oder täuschen dieses Interesse nur vor. Ähnlich täuschte man ja anscheinend jetzt in den letzten Jahren auch das, also bei den Republicans täuschte man eben eine pro-russische Haltung vor. Das ist wie das Täuschungsmanöver der Briten gegenüber den Nazis, dass man halt dann irgendwie so ja, Kooperationsbereitschaft vorgaukelt. Genau, die Duponts gründeten bzw. finanzierten in den USA extrem rechte Organisationen wie die Khaki Shirts, Blue Shirts, White Band, die Nationalists und Silver Shirts. Es gab das American Guard Magazine von der Swastika Press, das Southern Committee to Uphold the Constitution, die Crusaders, die Minutemen und die antisemitischen Sentinels of the Republic und so weiter und so fort. Also viele, viele Tarnorganisationen oder Frontorganisationen. Hauptsache, man kann alles überwachen. General Butler sagte dann aus vor dem Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten, aber die ganze Sache wurde halt dann hier lautlos begraben. Die Massenmedien machten sich lustig über Butler und ließen ihn aussehen wie einen alten Spinner. New York Times bezeichnete die Sache als Fake. Butler war einer von nur 19 Männern, die zweimal die Medal of Honor erhalten hatten und einer von nur 3 Männern, denen sowohl die Brevet-Medaille des Marine Corps als auch die Ehrenmedaille verliehen wurden. Butler nahm an einer Reihe von Besatzungen, sogenannten Polizeiaktionen und Interventionen der Vereinigten Staaten in Mittelamerika und der Karibik teil, die gemeinhin als Bananenkriege bezeichnet wurden, weil ihr Ziel darin bestand, die amerikanischen Handelsinteressen in der Region, insbesondere die der United Fruit Company oder Corporation, zu schützen. Er hat dann später einen Text geschrieben, War is a Racket, also Krieg ist ein organisierter Betrug. Und da hat er zum Beispiel geschrieben, im Ersten Weltkrieg erzielte nur eine Handvoll Männer die Gewinne des Konflikts. Während des Weltkriegs wurden in den Vereinigten Staaten mindestens 21.000 neue Millionäre und auch ein paar Milliardäre hervorgebracht. Ob die wirklich Steuern zahlen, ist natürlich dann auch fraglich. Und so weiter. Das Buch erschien 1935, also 2 Jahre nachdem versucht worden war, ihn für einen Putsch zu rekrutieren. Er lästerte sogar in seinem Text über die Duponts und sagte, ja, schauen Sie sich doch mal diese Schießpulverfamilie an. Also die Duponts haben da riesige Gewinne eingestrichen, aber der normale Soldat bekam dann nur ein paar Dollars. Das war wirklich ein ziemlich brutale Ausbeutung. Also das heißt, $30 im Monat für den Soldaten und der musste dann seinen Hals hier da riskieren. Und nach Abzug von Steuern, Unterhaltszahlung, Versicherung, dann blieb dem Soldaten noch weniger pro Monat übrig. Während der Anhörungen des Komitees sagte Butler aus, dass Gerald C. McGuire versuchte, ihn für die Führung eines Staatsstreichs zu rekrutieren, eine Armee von 500.000 Mann für einen Marsch auf Washington D.C. versprach, sowie finanzielle Unterstützung. Angesichts eines erfolgreichen Staatsstreichs, sagte Butler, wäre es geplant gewesen, dass er in der neu geschaffenen Position des Generalsekretärs nahezu absolute Macht innehätte, während Roosevelt nur eine Aushängeschildrolle übernommen hätte. Und die Leute, die Butler beschuldigte, wurden nicht mal als Zeugen vorgeladen, weil das Komitee, ein Untersuchungsding da, wollte, hatte kein Interesse, das wirklich aufzuklären. Also das heißt, man hat jemanden hier so zum Schein anscheinend rekrutiert, der eigentlich gegen Mussolini war und dessen faschistischen Marsch auf Rom war und Und Butler war auch gegen die Duponts und so weiter und so fort. Ja, aber wenn das jetzt eine Falle war und Butler wäre drauf eingestiegen, Butler wäre drauf reingefallen, hätte man ihn im Sack gehabt, hätte man sagen können, okay, das war eine Sting-Operation, du hast jetzt irgendwie hier Gesetze verletzt, Hochverrat, Landesverrat, Sezession, dies, das, jenes und wir können dich jetzt für, was ich, 40 Jahre in den Knast stecken. Ja, in irgendeinen Horrorknast. Also wenn du kannst entweder in den Knast wandern oder du arbeitest jetzt für uns, hätte man ihm sagen können, du musst jetzt halt dann irgendwie halt hier die Rechtesphäre bearbeiten und dann halt entweder überhastete Idiotenaktionen bewerben oder halt das ewige Warten auf die große Revolution halt eben dann hier predigen. Das sind ja so die zwei wesentlichen Taktiken, um das rechte Lager und auch andere Lager hier in Schach zu halten. Ja, man predigt, oh, wir müssen noch warten, wir müssen warten, wir müssen warten. Oder heißt es dann, es sei alles so dringend, dass man jetzt irgendeine überhastete, dämliche Aktion machen müsse, wie zum Beispiel den Kapitolsturm in den USA. So, und jetzt haben wir neue Details zu diesem Reichsbürger-Revoluzzer-Netzwerk hier in Deutschland. Waffenhändler, Goldbarren, Regionalkommandos und so weiter. Also das heißt, in den Massenmedien werden natürlich dann die interessantesten Dinge rausgehalten. Also all das, was halt hier mit der großen Spionage zu tun hat. Und viel, viel Kontext wird da natürlich dann weggelassen. Aber seit einer gewissen Zeit, ja, die Massenmedien arbeiten lieber mit Auslassungen, ja, nicht unbedingt mit Fakes. Wir haben jetzt dann gesehen, nach der großen Razzia und den Berichten in den Massenmedien kam dann das rechte Lager und hat dann gejammert, das war ja nur eine Luftnummer, das sei nur PR gewesen, irgendwelche senilen Tatterkreise, die gar nicht mehr wissen, wie sich die Schuhe zubinden, die seien da jetzt verhaftet worden. Und ansonsten habe es sich dann nur um Chats gehandelt oder um irgendwelches Gelaber, das keine Bedeutung hat. Ja. Also man bekam dann so den Eindruck, als seien diese, als verhalten sich diese Kommentatoren aus dem rechten Lager zu der Sache, wie die Anwälte fast schon von solchen Angeklagten. Ja, wenn die halt versuchen, dann das Ganze runterzuspielen oder vielleicht sogar eine Insanity Defense probieren. Also wenn sie halt dann argumentieren, die Leute wussten nicht, also es sei nicht richtig zurechnungsfähig. Vielleicht werden wir das noch sehen in der nahen Zukunft, dass der ein oder andere Anwalt sagt, mein Mandant ist nicht mehr zurechnungsfähig oder so. Psychisch krank, dies, das, jenes. Kann aber auch sein, dass halt der ein oder andere halt eben seine Kameraden da jetzt verraten wird. Jeder will dann gegen jeden aussagen, jeder will Strafminderung und dann, ja, sehen wir vielleicht dann einige ziemlich krasse Enthüllungen. Ja, jetzt wird dann in der Presse halt so ein paar Details nachgeschoben, damit halt einfach die Bundesregierung auch besser dasteht, dass es halt aussieht wie eine Ermittlung, wo richtig Substanz dahinter ist. Also 25 Personen wurden ja jetzt verhaftet. Glaube ich, fast alle davon bleiben erstmal in Haft. Dann fast nochmal so viele oder mehr wurden jetzt zu den Verdächtigen dazu erklärt und man fand jetzt irgendwie Verschwiegenheitserklärungen im dreistelligen Bereich. Also noch mehr Leute, die damit irgendwie ins Netz gehen. Ja, jetzt ist die Rede davon, die hatten irgendwie haufenweise Goldbarren. Man sucht irgendwie noch ein Bankschließfach mit mehr Gold. Da war ein Waffenhändler mit dabei, der hatte Zugriff auf oder einen Bestand von 200 Waffen und man wollte 300 in etwa Regionalkommandos gründen. Ja, also wir haben es hier mit der rechten Szene zu tun, wo halt verdeckte Ermittler halt überall sind und selbst wenn man eine Gruppe zusammengestellt hätte mit nur 10 Mann, wäre da wahrscheinlich schon ein verdeckter Ermittler da mit drin gewesen, Informant. Aber stattdessen hatte man hier große Pläne, ja, noch mehr Mitglieder, noch mehr Mitglieder. Also kann sein, dass 25% aller wesentlichen Mitglieder der Organisation hier Informanten sind. Das ist oftmals so die Quote in beobachteten Gruppierungen. Ja, ich habe mir auch ein Buch geschnappt von Tim Weiner über das FBI und COINTELPRO, wie das FBI halt verschiedenste Gruppen platt gemacht hat. Halt radikale schwarzen Gruppen, Indianergruppen, Antikriegsgruppen, linke Gruppen, Ku Klux Klan, das heißt, man hat da alles platt gemacht, teilweise auch mit höchst illegalen Methoden. Ja, COINTELPRO, man hat dann Leute auch wirklich dann geframed für irgendwelche Verbrechen, es gab auch anscheinend gezielte Attentate, oder man hat irgendwie andere Aktivisten irgendwie hier gepusht, dass die dann Attentate begehen auf irgendwelche verfeindeten Aktivisten. Kann man sich hier ziemlich gut informieren, wie das halt in der Vergangenheit abgelaufen ist. Man kann dann Parallelen ziehen zu der heutigen Situation. Man sieht auch die typischen Fehler der Aktivisten, also fehlendes Tradecraft. Man weiß noch nicht so richtig, wie Geheimdienstarbeit funktioniert. Die Aktivisten waren auch häufig zu radikal. Das heißt, die Black Panthers waren Es ist teilweise sehr militant, maoistisch. Sie wollten sich an Mao in China orientieren. Ja, und wenn dann halt das FBI dann gezielt Paranoia auslösen wollte, also das heißt, man wollte dann die Panthers halt auf eine Hexenjagd schicken, auf die Jagd nach Informanten, dann wurden halt meistens immer dann die falschen Leute dann gefoltert und umgebracht innerhalb der Panthers. Also da wurden Leute richtig durch die Mangel genommen, weil sie unter Verdacht gerieten, halt Informanten zu sein. Das heißt, Leute gingen da rein in die Panthers und dachten, wir sind die guten Helden, wir sind die Rebellen, wir sind besser als das Establishment, aber letztendlich hatte man es dann zu tun mit einfach nur einer weiteren Machtgruppe, die halt zu krassen Mitteln greift. Also, einer der Verdächtigen ist ein Waffenhändler bei der Gruppe, heißt es, mit einem Bestand von 200 Waffen. Ja, kann jetzt noch einiges mehr dann rauskommen. Und wir sehen halt eben dann auch, dass bei so einem großen Verdächtigenkreis, wenn man die alle rund um die Uhr überwachen will, das gibt einfach der Behördenapparat irgendwann nicht mehr her. Also haben wir gesehen, 3000 Beamte waren notwendig für die Verhaftungen und Durchsuchungen von 25 Leuten in etwa. Ja, und wenn man jetzt dazu rechnet, man muss bestimmte Leute, die vielleicht zuschlagen werden, rund um die Uhr überwachen, also physikalisch überwachen, nicht nur digital, nicht nur irgendwie aus der Ferne, sondern halt richtig, richtig. Ja, das kann ein Staat einfach nicht auf Dauer machen. Und vor allem, wenn die Organisation dann noch anwächst, dann macht man lieber irgendwann einen Zugriff. Ja, die Gruppe soll so groß gewesen sein, dass sich dann verschiedene Abteilungen schon um die Strategie stritten. Meinungsverschiedenheiten, wer die Führungspositionen einnehmen soll. Also es gab dann auch anscheinend Streit um Geld oder was man jetzt in welchem Zeitplan machen soll. Also es war schon richtig bürokratisch bei der ganzen Sache. T-Online berichtet, dass ein früherer Bundeswehroberst mehr als eine Woche vor der Razzia von dem Landeskriminalamt Bayern im Zuge einer Gefährdeansprache kontaktiert worden sei. Daraufhin könnte er andere Personen aus dem Netzwerk gewarnt haben. Ja, es ist natürlich strittig, ob das jetzt eine Behördenpanne ist, wie es teilweise behauptet wird, oder ob das jetzt einfach nur eine ganz normale Gefährdeansprache war. Es ist auch nicht klar, dass das jetzt die totale Vorwarnung gewesen sein soll. Weil ich meine, wenn jemand komische Videos postet im Netz, dann kriegt man halt oftmals auch Besuch hier mit einer Gefährdeansprache. Ja, da kann derjenige noch nicht rauslesen, dass die Behörden jetzt die ganzen verdeckten Strukturen jetzt schon gleich bald hochnehmen werden. Ich meine, auch wenn es eine gewisse Vorwarnung gab, wenn die Presse das alles vorher schon wusste und so, wenn Ermittlungen über Monate und Monate hinweg getroffen werden, also wenn da überall dann verdeckte Ermittler rumliefen und Sachen aufzeichneten und Wanzen wurden versteckt und versteckte Kameras und dies und jenes, ja. Das heißt, es bringt dann auch nichts mehr im allerletzten Moment dann irgendwie noch Beweismittel verschwinden zu lassen, irgendwelche Sachen dann in den Weiher zu schmeißen oder sowas. Ja, oder Daten zu löschen oder Akten zu verbrennen. Und man muss damit rechnen, dass einfach schon ganz, ganz frühzeitig ein Geheimdienst, also ein deutscher Geheimdienst oder auch in Kollaboration mit halt ausländischen Diensten, ja, das heißt, die französischen Dienste sind sehr stark vertreten hier in der rechten Szene, die britischen, die amerikanischen, also alle klassischen Besatzermächte eigentlich. Da muss man damit rechnen, dass halt frühzeitig schon eben Fake-Widerstandsstrukturen gebildet werden. Das heißt, proaktiv werden dann schon so Sachen aufgebaut und Assets gehen dann auf die Suche nach vermeintlichen Mitstreitern. Ja, das heißt, man wartet nicht, bis sich Strukturen bilden, sondern man bildet die halt früher, man bildet die halt zuerst und lockt Leute in die Falle. Wir haben das gesehen hier bei der NPD-Partei, also wo dann der Gründer Adolf von Tadden als britischer Agent später entlarvt wurde. Von Tadden, der traf sich dann irgendwie mit dem britischen MI6 in Hamburger Hotelzimmer in der Nähe vom Bahnhof und der Verfassungsschutz durfte das nicht wissen. Der Verfassungsschutz selber wurde ja durch die Besatzer aufgebaut, also auch der Brite Ivan Kirkpatrick und so, das heißt, die hatten da natürlich da ihren Einfluss drauf man kann sich vorstellen, wie ungern die Briten hier den Einfluss hier zurückfahren wollten, genauso wie die Amerikaner auf deutsche Behörden. Und es ist dann, gibt dann weitere interessante Sachen im Umfeld von der Partei DVU, dann mit der AfD, ja, mit dem Baron von Finck und diesen ganzen Leuten. Also man kann da schon viel Schindluder treiben. Also wenn zum Beispiel dann hier die deutschen Dienste sich dann austauschen mit den britischen Diensten, amerikanischen Diensten, ja, da kann man dann Operationen planen. Also wenn halt dann irgendwelche Mittelsmänner auftreten und halt Jagd gehen nach irgendwelchen vermeintlichen Mitstreitern. Und diese Mittelsmänner, das kann ein Adeliger sein, das kann ein Geschäftsmann sein, das kann jemand sein, der wirkt wie ein Russe oder, ja. Und man kann eben ein bestimmtes Bild hier präsentieren, was eben hier ge gesucht wird, ja, was eben dann beliebt ist in der Szene, auf die man es abgesehen hat. Und wenn dann jemand halt glaubwürdig erscheint und halt eben dann Geld liefert und Strukturen liefert und Kontakte herstellen kann, ja, da können dann viele einfach nicht Nein sagen. Und so kriegt man die Leute dann halt sehr schnell in die Falle. Die Bundesanwaltschaft ließ durchblicken, dass die Gruppierung irrigerweise davon ausging, mächtige Verbündete zu haben. Es gäbe eine Allianz, eine Art Geheimbund von Regierungsmitgliedern, Militärs und Nachrichtendienstlern verschiedener Staaten, darunter auch Russland. Also diese szenetypischen Illusionen basieren teilweise auf gewöhnlicher Russenpropaganda, laut der beispielsweise der Krieg gegen die Ukraine ein Kampf gegen eine satanische Weltverschwörung sei. Das heißt, die Russen bleiben da bewusst schwammig, das heißt, manchmal reden sie von Nazis, die da bekämpft würden im Westen. Dann redet man wieder von Satanisten, ja, das heißt, das Zielpublikum soll reindenken, was immer es möchte. Ja, das heißt, die einen, vor allem so Altlinke oder generell Linke, die sollen halt irgendwie denken, hier im Zielpublikum, ja, Hauptsache Russland bekämpft die NATO, ja. Egal wie Russland momentan gerade ist, Hauptsache es geht gegen die rechte NATO. Ja, andere, so aus der Verschwörungsecke, aus der rechten Ecke, die sollen da irgendwie reinlesen, Russland würde eine jüdische Weltverschwörung bekämpfen. Ja, und diese jüdische Weltverschwörung hätte halt Amerika im Griff und so. Teilweise basieren diese Illusionen auf der QAnon-Bewegung, die in den USA als Marketing-Stunt zugunsten von Trump begonnen hatte und von mehreren Republicans angefeuert wurde. Diese Hinhaltetaktiken, ja, auf einflussreiche rechte Kreise zu warten, gab es schon in den 1960er Jahren von der John Birch Society. Birch Society veröffentlichte Millionen-Bestseller über Verschwörungen. Die deutschen Verschwörungsautoren kopierten alles Mögliche von der Birch Society ab. Selbstverständlich gab es nie eine Rettung Amerikas, wie versprochen. Das heißt, die Koch Industry-Leute, ja, die Kochbrüder und so, die finanzierten die Birch Society, aber man finanzierte halt dann einfach eine Reihe von Mainline Republican Politkarrieren. Also da gab es nie die große Revolution, die Rettung Amerikas, sondern man bediente halt einfach nur das Zielpublikum. Immer nur Hinhaltetaktiken. Dann gab es die Mellon-Scaife-Familie. Also die war da so tief drin in diesen ganzen Thinktanks mit den übelsten Neokonservativen. Also Zusammenhang mit dem Project for the American Century, wo man dann halt vor 9-11 forderte, wir brauchen halt ein neues Event, ein neues Pearl Harbor, um halt unser amerikanisches Militär zu transformieren. Also die übelsten Republican-Kreise wurden da gefördert von Mellon Scaife und in diesem ganzen Netzwerk, ja, werden alle möglichen Projekte finanziert, die halt dann Content schaffen für das Zielpublikum, also das rechte Zielpublikum. Und diese Traumtänzerei, man habe da ein total mächtiges Netzwerk hinter sich, ja, über sich. Diese Traumtänzerei hat eine beachtliche Wirkung bei der Rekrutierung von Personen für radikale Gruppen und Aktionen. Ohne die ganze Propaganda wären vielleicht manche dieser Reichsbürger nicht so aktiv gewesen. Aber diese Boosterwirkung hat auch ihren Preis. Wenn verdeckte Ermittler genau wissen, was die Extremisten glauben und sich wünschen, kann man mit dem entsprechenden Auftreten und passenden Mittelsmännern diese Kreise infiltrieren. Ja, und wenn sich deutsche Behörden dann auch noch helfen lassen von ausländischen Agenten, lässt sich deren Agieren besser verschleiern. Also ein britischer oder amerikanischer Agent könnte als Geschäftsmann auftreten, als Adeliger oder whatever oder als Russe. Also da gibt es ja eben bestimmte Adelsfamilien, die halt dann auch nach Britannien reichen zurück und das Britische Reich und auch das alte russische Zarenreich und so. Also da kann man viel Schindluder mit treiben und halt eben dann den falschen Eindruck erwecken. Ja, gäbe es halt mächtige Partner. Ja, so lief das ja auch in den 1800er Jahren mit der völkischen Szene in Deutschland. Viele adlige Geheimdienstnetzwerke daran beteiligt, also adlige Familien, die nach Großbritannien eigentlich führten und reichten. Und ja, und man hatte Deutschland halt eben komplett unterwandert mit diesen adligen Geheimdienstnetzwerken. Und man konnte eben völkische Propaganda machen mit halt dieser typischen, ja, Verschwörungsmythologie, dass jetzt Juden da, so ein paar Juden irgendwie die Macht übernommen hätten in Britannien, völliger Schwachsinn. Oder in Amerika, was auch Schwachsinn ist. Ja, man hat zwar teilweise so Leute aufgebaut, hier wie den Rothschild-Clan, aber das war alles unter Kontrolle der britischen Krone. Oder wenn man jetzt halt dann, irgendwie jemanden präsentiert als den Besitzer einer Bank oder was, heißt es noch lange nicht, dass der wirklich der Besitzer ist. Also um wirklich die Verhältnisse zu klären, muss man da schon richtig tief einsteigen in die Geschichte dieser Imperien und deren Geheimdienste. Und wir haben ja gesehen, wie Täuschungsmanöver der Amerikaner gegen die völkische Szene in Deutschland, noch gegen die Nazis oder frühen Nazis in Deutschland, also da wurde auch immer vorgetäuscht, ja, es gäbe diese großen Sympathisanten und dann kamen diese Firmen, ja, IBM und General Motors und die Rockefellers, Standard Oil und diese US-Firmen machten dann groß, diese amerikanischen Kreise machten dann viel Tamtam pro Nazi, aber als dann der Befehl gegeben wurde, jetzt ist Krieg, ja, dann flippten diese scheinbaren Pro-Nazi-Leute in Windeseile und bauten dann Sachen hier für den Krieg gegen die Nazis. Auch dieser Besatzungshochkommissar für die Bundesrepublik oder halt das Nachkriegsdeutschland, dieser John J. McCloy, es gibt ein richtiges, gutes, investigatives Buch über McCloy. Eines. Ja, und wir haben das auch mal durchgegangen hier. John J. McCloy vermittelte irgendwie vorm Krieg halt Kredite und halt Technologietransfers, ja, vermittelte das an die Japaner und an die Nazis. Und dann plötzlich hieß es dann im Krieg, ja, John J. McCloy ist ein Geheimdienstler und ein Sicherheitsexperte und er managt da jetzt im Krieg mit und dann wurde er halt eben dieser Hochkommissar für die Bundesrepublik. Und dann ging es sofort plötzlich weiter mit der Propaganda. Also in Amerika gab es dann von Elite-Professoren und Elite-Universitäten gab es dann schon gleich Holocaust-Leugnung. Und das wurde dann übertragen auf Deutschland, halt indirekt, weil in Deutschland war es ja offiziell verboten. Der Besitz nicht mal unbedingt. Also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, man darf eigentlich jeden Schlons in Deutschland besitzen. Und wenn der eine das an den anderen weitergibt, ist das, glaube ich, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das, glaube ich, sogar legal. Nur wenn man jetzt öffentlich da irgendwie mehr Leute damit hier in Berührung bringt und das öffentlich jetzt hochplustert, nur dann kriegt man halt eine auf die Mütze. Aber ansonsten Verbreitung, da kriegt man ja alles heute im Internet einfach so. Auch in deutscher Sprache. Es fing dann sofort an mit dem Zeug, dann kam dann David Irving, war ja erst dann auch hier aus Britannien, war dann erstmal noch nicht so Nazi und dann hatte er sogar in deutschen Großverlagen veröffentlicht und wurde dann immer krasser und krasser. Ja, und dann kam irgendwann raus, ich glaube, sein Forschungspartner, David Irvings Forschungspartner, war dann irgendwie ganz dick mit der Familie vom britischen Geheimdienstchef vom MI6. Ja, also ging dann sofort weiter und die Losung, die dann rumgegeben wurde innerhalb der Strukturen halt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Losung war, wir brauchen die deutschen Rechten im Kampf gegen die Sowjets. Also wir wollen jetzt nicht die Deutschen hier so drangsalieren wegen dem Holocaust und wegen irgendwas, wegen dem Krieg, sondern wir wollen diese deutschen Rechten, auch Ex-Nazis, wir wollen die einbinden. Die sollen pro Amerika sein. Und dann wurden eben diese ganzen Stay-Behind-Netzwerke aufgebaut, also ultrarechte Kämpfernetzwerke für den Fall einer sowjetischen Invasion. Aber zu welchem Grad waren diese Stay-Behind-Netzwerke einfach nur Beschäftigungstherapie für die rechten Kreise? Dass die bei der Stange gehalten wurden, dass sie nicht irgendwas Dummes machen oder dass die nicht irgendwie hier eine eigene Suppe kochen? Also da sind einige sehr interessante Sachen hier, die man da im Hinterkopf behalten muss, wenn es um diese ganzen Sachen geht. Dann haben wir das hier gesehen. US-Forscher mit Militärverbindungen teasen Durchbruch bei der Entwicklung eines CO2-neutralen Fusionsreaktors. Also das soll jetzt irgendwie heute am Dienstag ganz groß angekündigt werden. Halt der technologische Meilenstein, der seit Jahrzehnten halt verfolgt wird. Ja, man kriegt dann irgendwie doch mehr Energie raus, als man reinsteckt. Also man versucht hier irgendwie diese Fusionsreaktion der Sonne irgendwie ein bisschen nachzubilden. Und jetzt hieß es halt dann eben in den großen Zeitungen, Das wundervolle Lawrence Livermore National Laboratory hätte jetzt eben diesen Durchbruch dahin bekommen. Also man erzeugt da mit Superlasern ein Plasma, löst eine Implosion aus und ja, Fusion sei jetzt halt unter Laborbedingungen tatsächlich möglich. Und das sei jetzt die grüne Energie wahrscheinlich dann der Zukunft. So. Und ich habe ja schon einen ganzen Doku-Film darüber gemacht, ein Buch darüber geschrieben, dass diese ganze Klimaforschung eigentlich militärisch ist und es ist die neue Form des Imperialismus. Und man tut so, als sei das das Ende des Imperialismus, aber man kann halt eben dann die neuen Patente eben kontrollieren und man kann halt althergebrachte Produktionsmittel eben dann verbieten. Und mit den Klimabeobachtungssatelliten kann man sogar Emissionen sehen, heimliche Emissionen. Man kann also dann Schummler bestrafen. Ja, das heißt, anstatt dass man jetzt hier immer neue amerikanische Atomraketen bauen muss, woran übrigens das Lawrence Livermore National Laboratory auch beteiligt war, aber anstatt dass man jetzt immer mehr Atomraketen braucht und immer mehr Panzer und teure Flugzeuge, um halt den amerikanischen Willen irgendwie durchzusetzen auf der Welt, stattdessen kann man hier das eleganter machen, das heißt, man sagt halt, wer jetzt zu stark industriell tätig ist auf der Welt, also irgendwelche gewöhnlichen Länder, ja, oder Afrika oder wer auch immer, wenn jetzt irgendwelche Länder halt billigen Strom produzieren und ihr große Industrie machen und auch Rüstung machen und so, ja, wenn irgend so ein Land sowas macht, sei das schlecht für den Planeten, das sei quasi eine Gefahr für uns alle, muss unterbunden werden und dann kann man eben dann hier eine globale Koalition halt aufbieten, um dieses rebellische Land dann irgendwie halt dann klein zu halten. Ja, das heißt, die Amerikaner müssen da jetzt nicht hier auftreten wie früher mit der United Fruit Company und diesen Bananenkriegen von wegen, wir setzen jetzt einen neuen Diktator ein hier in Mittel- oder Südamerika, damit halt eben das Bananengeschäft wieder floriert hier, sondern man kann halt eben sagen, hier eine internationale Koalition greift hier ein, um halt das Klima zu retten, den Planeten zu retten. Und schaut her, Amerika darf ja auch nicht mehr einfach so CO2 rausblasen und Energie klassisch herstellen und so, sondern man macht das ja jetzt schön mit den neuen Methoden wie Fusion. Dieses Lawrence Livermore National Laboratory wird von dem staatlichen US Department of Energy finanziert, von der National Nuclear Security Administration und vom Heimatschutzministerium. Mit im Boot bei der Verwaltung sind auch Konzerne wie Bechtel, der verbunden ist mit der CIA und anderen Institutionen der nationalen Sicherheit. Der ehemalige CIA-Direktor Richard Helms arbeitete für Bechtel, genauso wie Ex-Außenminister George Shultz und Ex-Verteidigungsminister Caspar Weinberger. Dieses Livermore Laboratory entwickelte im Kalten Krieg eine Reihe an Atomsprengköpfen und unterhielt eine breite Reihe an weiteren Programmen für die nationale Sicherheit. Inzwischen forscht man an Nanotech zur Abwehr von biologischen Kampfstoffen. Mit Hilfe von Supercomputern forscht man auch an der vermeintlichen globalen Erwärmung. Neuartige Fusionsreaktoren sollen herkömmliche Methoden der Energiegewinnung ersetzen. Also, das ist dann die amerikanische Vorherrschaft hier im Klimabereich. Dann gab es auch Firmen, die da Fusion machen, also Investoren wie Bill Gates, George Soros und weitere. Das heißt, nur wenige Firmen werden in der Zukunft laut Gates' neuem Buch, das ich durchgearbeitet habe, wenige Firmen haben dann die Patente der Zukunft. Alle herkömmlichen Methoden sind verboten. Man produziert nach wie vor Strom, Treibstoff, Kunstdünger, Beton, aber CO2-neutral. Die Zukunft soll sich für den Normalbürger relativ normal anfühlen. Es gibt immer noch Firmen und Produkte und so, aber es ist halt alles dann viel stärker unter Kontrolle. Das heißt, niemand kann sagen, hey, wir machen jetzt in irgendeinem Land hier billig Strom aus Gas oder Strom aus Kohle und so und verkaufen den dann. Das wird dann verboten. Also dann Commonwealth Fusion will auch ihr da groß mitmischen. Zu den Sponsoren oder halt Investoren gehören Google von Alphabet, Time Ventures, DFJ Growth, Silicon Valley und so. Also da kontrolliert man eben dann auch hier dieses ganze Zeug, ja. Das heißt, ich habe ja vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo es hieß, auch linke Aktivisten sind frustriert und verzweifelt, auch grüne Aktivisten sind verzweifelt und frustriert. Das betrifft jetzt nicht nur das rechte Spektrum, weil ich meine, wenn die Rechten mit Gelaber und mit politischem Getue und so, wenn die Rechten damit Erfolg hätten, ja, dann würdest du nicht so viele radikale Organisationen jetzt sehen. Das heißt, es ist halt immer ein Ausdruck von Verzweiflung. Man weiß halt irgendwie nicht weiter und die Panik geht immer mehr durch die Decke und dann will man halt irgendwas erzwingen, aber damit macht man alles nur noch schlimmer. Und jetzt haben wir dann gesehen, bei den Linken, die drehen auch langsam durch, weil irgendwie nichts vorwärts geht. Es wird alles dann doch immer elitärer und kontrolliert von halt mächtigen Leuten. Gab es jetzt halt eben so einen Post von dem Betreiber des linken Blocks Volksverpetzer. Der hat dann gejammert, er habe jetzt so lange den Kopf hingehalten gegen irgendwelche rechten Schwurbler und extremistische Kreise und Corona-verrückte Aktivisten und so. Ja, aber jetzt kommt dann plötzlich halt dann die Springerpresse mit der Bild und der Welt und die pushen sowas. Das klingt genauso wie das, was die Republicans machen in Amerika. Das heißt, es gibt ja jetzt seit einer Weile neue amerikanische Investoren bei der Springer und plötzlich ist Springer halt hier wie die Republicans in Amerika. Ja, das heißt, während der Bush-Admin und halt der Zeit nach 9-11, ja, da war das natürlich dann in der Öffentlichkeit strikt getrennt in Amerika. Das heißt, die Verschwörungsmedien und so diese Verschwörungsaktivisten-Szene, die waren ja total verfeindet mit der Republican Party. Also niemand traute den Republicans. Die Republicans waren der Hort der neuen Weltordnung, ja. Aber im Laufe der Zeit konnte man das Publikum halt eben dann dahingehend belabern, dass jetzt halt die Republican Party die größte Hoffnung geworden ist für diese Verschwörungsaktivisten. Ja, ist total verrückt, ne? Und jetzt muss ich mich heute schon anmaulen lassen von irgendwelchen Verschwörungsleuten, wie ich es wagen könne, die Republican Party zu kritisieren. Ja, und dann jammert jetzt halt irgendwie der Betreiber von Volksverpetzer, ja, wie kann das sein? Diese Milliardenkonzerne kommen dann und pushen diesen Verschwörungssenf und so. Und die Arbeit des Volksverpetzers verpufft dann vielleicht einfach wirkungslos. Ich meine, es gibt noch viel schlimmere Nachrichten eigentlich für die linken Aktivisten. Ja, das heißt, das ganze linke Spektrum gehört eigentlich ziemlich rechten Eliten. Es gab ja nie was anderes außer krassem Imperialismus. Auch die Chinesen unter dem Kommunismus waren ein klassisches Empire. Es hatte zwar einen marxistisch-leninistischen Anstrich, aber es war einfach in vieler Hinsicht ein sehr klassisches Empire. Auch die Sowjetunion war ein klassisches Empire. Ich meine, ob du jetzt die Bauern auf die Felder treibst hier dem Hinweis, der Acker gehört dem Adligen und der ist von Gott eingesetzt, oder ob du jetzt irgendwie sagst, die kommunistische Partei kontrolliert alles und die hat immer recht, das ist für den Bauern dann eigentlich relativ egal. Also ich habe noch wesentlich schlechtere Nachrichten für die linken Aktivisten, ja, es ist noch viel, viel schlimmer, als die glauben. Linken werden ja auch immer hingehalten, oh, es gibt mächtige linke Kreise und der Endsieg sei in greifbarer Nähe und so, aber es wird eigentlich alles immer nur schlimmer. Und dann sahen wir die verzweifelten grünen Klimaaktivisten. Das heißt, die kleben sich jetzt halt irgendwo fest und besetzen oder blockieren Rollfelder, Flughäfen und besetzen Straßen, weil sie sich anders nicht mehr zu helfen wissen. Ja, wenn das übliche Getue funktionieren würde, würden die sich nicht dauernd irgendwo festkleben und strafbar machen. Viele von diesen Aktivisten sind total durch, weil einfach nicht diese massive Veränderung eingetreten ist. Also man merkt halt diese unrealistischen Ziele. Die dachten dann, sie können jetzt die ganze Welt umkrempeln mit diesem Klimaaktivismus und dem Gerede. Ja, man hat das denen ja auch immer so eingeredet. Mit der Aufklärung, da kamen ein paar Leute und haben gelabert und dann hat sich plötzlich alles verändert und der Imperialismus, wie er im Mittelalter praktiziert wurde, war dann plötzlich weg. Und mit diesem Gelaber könnte man jetzt irgendwie alles erreichen ohne weiteres, ja. Und die Enttäuschung ist natürlich dann massiv. Also die Chinesen machen, was sie wollen, die Inder machen irgendwie, was sie wollen mit ihren Emissionen und dann in Deutschland, du hast ja eh schon so viel Industrie vernichtet oder halt Wohlstand vernichtet. Und trotzdem kannst du jetzt nicht diese unrealistischen Ziele erreichen, von wegen null Emissionen bis zum Jahr so und so. Ja, und dann pumpen halt elitäre Kreise, ja, die Klimaforschung geht ja zurück aufs Militär, auf die Anglos, und dann pumpt dann immer mehr Panik hier Propaganda raus und das macht die Aktivisten halt irgendwann kirre. Und die nächste Stufe, ja, nach dem Klimakleben und halt Straßen besetzen und so, die nächste Stufe ist halt einfach dann Sachen in Brand stecken, Sachen zerstören, das haben wir alles schon gesehen in den letzten Jahren an Ökoterrorismus. Dann eigentlich gibt es nur noch die Stufe letztendlich biologischer Terrorismus. Und wir haben dann auch einen Beitrag dazu gemacht, dass halt einfach sehr elitäre Kreise so denken. Gab es den Skandal um diesen Professor Eric Pianka in Texas, ja, der dann an den Heimatschutz gemeldet wurde, ans FBI, weil er halt einfach dann mit so freudigen Kommentaren halt eben gemeint habe, die Welt wäre eine bessere, wenn 80-90% der Leute ausgelöscht werden durch ein Virus. Ob jetzt irgendwie eine Turbo-Version von Ebola oder eine Turbo-Vogelgrippe oder irgend sowas. Also er promotete öffentlich halt ein Eugenikregime, naja, man darf irgendwie fast keine Kinder mehr haben. Und ansonsten halt dann, halt ja, kämen dann Seuchen. Also er wollte jetzt nicht zu deutlich sagen, dass man das künstlich herbeiführen sollte, aber es war halt so nah dran, dass halt er dann gemeldet wurde von Kollegen an den Heimatschutz. Dann Jacques Cousteau, der dann irgendwie gemeint hatte, man sollte 350.000 Menschen pro Tag irgendwie eliminieren. Und er meinte, die ersten 1400 Jahre nach Christus sei es ja so gut gewesen, dass halt Seuchen die Menschen dezimiert haben. Und man dürfe auch heute nicht unbedingt Viren eliminieren, weil sonst die Bevölkerungen so stark wachsen. Also da geht er schon einen Schritt weiter. Er sagte, man müsse dann bestimmte Pandemien halt einfach laufen lassen. Nicht eingreifen. Es ist ja nur ein kleiner Schritt, bis jemand sagt, ja, man könnte auch eine Pandemie künstlich auslösen. Ja, dann gab es Prinz Philipp, der dann halt mit Sir Richard Attenborough öffentlich aufgetreten ist, ja, mit der Royal Society. Und dann hieß es halt eben dann auch, ja, weniger Kinder, muss unbedingt die Leute reduzieren. Und in dem einen Vorwort von einem Buch schrieb dann Prinz Philipp, stellen wir uns mal vor, man sei eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Ja, die bösen Menschen hätten deine ganzen Kollegen hier ausgerottet und so. Wie würdest du dich fühlen? Würdest du auf Rache sinnen oder wie auch immer? Ja, und er möchte dann als Virus wiedergeboren werden, als besonders tödlicher Virus. Geht dann schon wieder mal einen Schritt weiter. Und die Royal Society, das sind ja die Leute, die moderne Medizin und Virologie und so weiter überhaupt erst erfunden haben. Die Royal Society war auch maßgeblich bei Biowaffen. Also das sind Leute, die haben Zugriff auf Kampfstoffe und die haben eben auch theoretisch die Möglichkeit, hier eine Pandemie-Eindämmung hier zu sabotieren. Ja, aber solche Sachen findest du halt nicht in der gewöhnlichen Literatur. Wenn jetzt gewöhnliche Kriminologiestudien oder halt Terrorismusstudien halt rauskramst über Ökoterror, wird natürlich dann nichts erwähnt, was halt wirklich Establishment ist. Also das kann durchaus sein, dass halt da jetzt Ökoterroristen halt eine Stufe höher oder zwei, drei Stufen höher schalten und dass dann plötzlich irgendwann eine neue Pandemie kommt und dann heißt es dann in der Öffentlichkeit, Ökoterroristen waren das. Wer das dann wirklich war, ist unmöglich zu ermitteln, aber wenn halt dann die Sache glaubwürdig wirkt, dann dann sind halt ganz andere Überwachungsmöglichkeiten halt eben denkbar. Also, das war das. Ich verweise nochmal auf mein neues Buch, Der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien. Also seit 200 Jahren sieht man hier eine starke Steuerung von staatlichen Akteuren, Geheimdienste. Steuerung von Verschwörungsnarrativen immer so konstruiert, wie man es halt eben dann gerade braucht. Es gibt auch andere Forscher, die inzwischen Teile von diesen Themen hier ausgraben. Also wie sind Oberhauser aus Österreich, der stieß auf den ganzen natürlich britischen Geheimdienstler-Pulk hier hinter den großen Verschwörungsbestsellerwerken nach der Französischen Revolution. Und mit diesen Verschwörungsnarrativen wollte man eben dann Bürgerkrieg anzetteln oder halt so revolutionäre Bewegungen anzetteln. Ich meine, das interessiert uns ja jetzt auch gerade mit dieser neuen Reichsbürger-Razzia. Das heißt, diese Leute waren komplett hier vereinnahmt von Verschwörungsnarrativen, wo sie gar nicht richtig wissen, wer die eigentlich kontrolliert. Und damals, ja, schon in den 1700er Jahren kamen die Briten, Amerikaner und förderten aufständische Propaganda in Frankreich. Also den Briten und den Amerikanern ging es jetzt nicht wirklich darum, dass man jetzt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit irgendwie auslöst in Frankreich, sondern es ging ja nicht nur darum, Revolution anstiften, Bürgerkrieg anstiften, der König muss sterben in Frankreich. Und als der König tot war, machte man plötzlich den Flip in der Propaganda und es kamen diese großen Verschwörungsbestsellerbücher raus, wo es hieß, die Revolution war ein Fehler, man braucht wieder einen König, Revoluzzer in Frankreich waren alles teuflische, satanische Freimaurer. Und Illuminaten, die würden halt in ihren Logen dann irgendwie den Teufel anbeten. Und so wollte man erneut Bürgerkrieg anfachen in Frankreich, um Frankreich zu schwächen. Ja, und später, als dann diese Ordnung in Frankreich sich stabilisiert hatte und halt die meisten Franzosen waren noch Bauern und halt in Kleinbetrieben, dann kam plötzlich diese neue Welle an linker Verschwörungspropaganda. Also eine Mischung aus Sozialismus, als ziemlich simpel gestrickten Sozialismus und da war auch eben dann schon die Idee mit drin einer jüdischen Weltverschwörung. Also man wollte den Leuten sagen, ah, diese Banker und diese neuen Eisenbahnerfirmen und so, das sei alles jüdischer parasitärer Kapitalismus und das sei der Ursprung allen Übels. Ich meine, vor wenigen Jahren endete erst überhaupt mal die Bauernleibeigenschaft in Frankreich. Das heißt, über Jahrhunderte und Jahrhunderte und Jahrhunderte hinweg war der Adel und zusätzlich der Klerus, ja, waren die de facto Ausbeuter Nummer eins. Und dann kommt man plötzlich mit, ja, Ausbeutung ist jüdisch und Ausbeutung ist jüdisch. Also vollkommener Schwachsinn, aber man wusste halt, dass halt sich diese Propaganda verfangen wird. Ja, dann kam die völkische Ära der Propaganda, die völkisch-rechte. Man hat dann diese ganzen Mythen aus der älteren linken sozialistischen Verschwörungspropaganda einfach übertragen auf die rechten völkischen Kreise. Und es ging eben auch darum, hier zu destabilisieren. Und der britische Geheimdienst hatte da einen riesigen Einfluss drauf. Also sind immer die gleichen Methoden. Und jetzt sehen wir halt im Jahr 2022 hier so aufständische Bewegungen, hier basierend auf einer Verschwörungsmythologie. Also ich empfehle Ihnen das Buch Der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien unter shop.recenter.com. Also viele weitere Sachen sind passiert in der Zwischenzeit seit unserer letzten Sendung. Wir haben einen Beitrag, diese reichen Clans steuern die rechte Szene. Da finden Sie nochmal Hintergrundinfos zu den Duponts und Mellon Scaife und diesen Clans, also gerade Mellon Scaife, die haben ja so viele Stiftungen und das geht dann teilweise in Organisationen mit rein, die werden da bedacht mit Millionen Dollars. Und diese amerikanischen Organisationen machen dann Content, der dann abkopiert wird für ein deutsches Publikum. Also das ist auch so eine Sache. Und dass halt Leute teilweise gar nicht so richtig wissen, wer da das Geld reingesteckt hat in diesen Content. Und es ist immer links gegen rechts, links gegen rechts, links gegen rechts, links gegen rechts. Ja, und dann springt hier jetzt diese Gloria von Turn und Taxis hier noch rum, ja, und Gloria geht dann rum von Julian Reichel zu der nächsten Veranstaltung, noch eine Veranstaltung, und sagt halt genau das, was das rechte Publikum hören will. Ausgerechnet dieser Regensburger Clan Turn und Taxis, die hingen zusammen mit dem britischen Empire, und man war halt damals schon hier unterwegs, auch mit Geheimdienstlern wie Alexander Horn, britische Geheimdienstler, Verbindungen zum Illuminatenorden und so, also halt... Ja, richtig große Operationen. Also ob jetzt Gloria so richtig schnallt, was er da eigentlich macht, oder jetzt auch Beatrix von Storch, diese Herzogin von Oldenburg, ja, die dann jetzt dann irgendwie so pushen und das Publikum beeinflussen. Wie weit die wirklich da eingeweiht sind, ist fraglich, aber man kennt halt diese historischen Aktionen, die da gelaufen sind. Ja, das heißt, nicht jeder Adelige ist jetzt komplett voll eingeweiht in sowas. Viele laufen da halt einfach nur mit. Und wir sehen ja jetzt, wo die Reise hingeht. Also man reiche Leute pumpen Geld in die rechte Szene rein. Wir sehen jetzt auch dann eben Elon Musk, der Twitter gekauft hat und pusht jetzt halt eben dann alles, was halt einfach so aufgebaut wurde in der rechten Szene oder von den Republicans. Musk hat gesagt, er pusht Ron DeSantis. Wie viele Aktivisten werden bald richtig einsteigen auf Ron DeSantis. Also so ein typischer Republican, Yaley, machte Karriere unter Bush im Krieg gegen den islamischen Terror und hatte mit Häftlingen zu tun, irgendwie in Guantanamo. Vieles an seiner Arbeit ist geheim, ja, es ist der schlimmstmögliche Politiker. Aber viele werden drauf reinfallen. Vor allem, wenn auch Elon Musk damit dahinter steckt. Das ist dann, und dann kommen die QAnon-Leute wieder und pushen irgendwas und dann hast du wieder so einen Hype, so eine Blase, aber das wird halt den üblichen Weg gehen. Nichts wird sich wirklich für die Menschen verbessern, also nichts Wesentliches. Wir haben dann das hier gesehen, wo wir gerade bei Twitter sind, der Ex-Pentagon-Spezialist Peter Zatko war Sicherheitschef bei Twitter und der versteht sich auch anscheinend ganz gut mit Elon Musk unter Umständen. Also als ich den Namen gesehen hatte, habe ich mir gedacht, der Typ, Peter Zatko, ehemaliger Hacker, arbeitete dann für die Sicherheitsbehörden in Amerika, für große Firmen. Peter Zatko enthüllte dann sogar oder machte dann Behauptungen über Julian Assange von WikiLeaks und sagte, Julian Assange arbeitete für geheime Projekte der Regierung. Ja, Assange war auch mal ein Hacker und wurde dann erwischt und musste dann halt für ein mildes Urteil irgendwie alles Mögliche wieder gut machen und war dann an bestimmten Projekten beteiligt. Also Zatko kam 2020 zu Twitter, wurde dann im 2022 von Twitter gefeuert. Er wandte sich dann irgendwie an die Behörden und sagte dann, Twitter habe halt hier Mods die Verfehlungen gehabt und so und gegen Vorschriften verstoßen. Und so weiter und so weiter. Also das heißt, Zatko war ein Sicherheitsexperte. Zatko war dem amerikanischen System total treu. Zatko wurde angeheuert von Twitter. Aber ihm gefiel das überhaupt nicht, wie es bei Twitter zuging. Und ich glaube, Elon Musk bezog sich dann in der Verhandlungsphase, als es darum ging, Twitter zu kaufen, ja. Was der Preis ist, wie gut ist eigentlich Twitter aufgestellt und so, was ist ein fairer Preis? Also da berief sich Elon Musk auch auf Informationen von Peter Zatko. Also nutzte die Kritik von Peter Zatko und um halt da zu verhandeln. Zatko war eigentlich mal Hacker unter dem Namen Mudge bei Gruppen wie Loft und Cult of the Dead Cow, arbeitete dann beim Rüstungskonzern Raytheon, wurde Projektmanager eines DARPA-Projekts, also Pentagon-Forschungsabteilung. Cybersicherheit, dann ging er zu Google. Er heiratete Sarah Lieberman, Mitarbeiterin von BBN, ehemalige Mathematikerin bei der National Security Agency. Und Elon Musk ist ja auch ein großer Fan von Geheimoperationen. Er schießt ja irgendwie mit SpaceX Spionagesatelliten ins Weltall und so. Ja, dann gab es halt eben diese Geschichte hier mit Zatko enthüllt Julian Assange. Also Zatko bewegte sich in einer ähnlichen Hacker-Szene wie Julian Assange. Und dann erklärte Peter Zatko, der WikiLeaks-Gründer Assange hätte früher mit Finanzierung des Pentagons an Software gearbeitet. Es heißt, Julian sagte mir, dass seine Studienarbeit finanziert worden war durch Geld der US-Regierung, genauer gesagt Geld der NASA und DARPA, das für fundamentale Sicherheitsforschung verwendet werden sollte. Und Assanges offizieller Lebenslauf hat viele Lücken. Es sind ein paar E-Mails übrig geblieben, wo er dann irgendwie mit jemandem zusammenarbeitet von Los Alamos, glaube ich, National Laboratory. Zatko beruft sich auf ein Gespräch mit Assange bei der Hacker-Konferenz 2009. Es heißt, das Letzte, was ich von ihm gehört hatte, war, dass er Mathematik und Physik an der University of Melbourne studiert. Er arbeitete an einem Verschlüsselungssystem, das vor Zwang schützen sollte, das sogenannte Rubberhose-Dateisystem. Dies war zu einer Zeit, in der die Bush-Administration und das Verteidigungsministerium der USA eine große Menge fundamentaler Forschung unter Geheimhaltung stellte und das Geld für Universitäten zurückfuhr. Die Universitäten bekamen die Botschaft, dass sie nicht länger an diesen Forschungen arbeiten könnten und dass das bereits erforscht und geheim sei. In einer Wendung, die an Joseph Heller erinnert, durften sie nicht einmal wissen, was sie da eigentlich alles entdeckt hatten. Ist das vielleicht der Grund, warum niemand jemals Julian Assanges Rubberhose-Programm zu Gesicht bekommen hat? Also es gibt Kopien von hier E-Mails zwischen Assange und jemandem vom Los Alamos National Laboratory, also ein militärisch-industrieller Komplex. In dem Austausch geht es um Code. Also das nur so mal als Background. Ja, das heißt, es ist natürlich tröstend, wenn Leute da draußen glauben, irgendwie Assange sei auf ihrer Seite und würde die große Verschwörung aufdecken und so. Ja, oder Twitter sei jetzt auf ihrer Seite und Elon Musk sei auf ihrer Seite und das geheime Q-Team sei auf ihrer Seite und dieser Ron DeSantis sei auf ihrer Seite. Aber das ist halt wirklich dann eine ganz, ganz böse Täuschung. Die Leute müssen tatsächlich anfangen, sich selber zu bilden und selber Strukturen zu bilden. Und es ist erstaunlich, was man tatsächlich machen kann. Was man tatsächlich leisten kann. Also, wir gucken gestern so eine neue Serie auf Apple TV über den britischen Geheimdienst. Ja, mit halt hochkarätiger Besetzung. Es ist halt irgendwie mitten in London und der MI5, der Inlandsgeheimdienst, hat halt irgendwie dieses schicke neue Gebäude und alles ist so hypermodern und die Leute, die da arbeiten, sind halt sehr karrierebewusst und so. Und dann hat man noch diese abgetrennte Abteilung in so einem gammeligen Gebäude und die Leute, die da arbeiten, sind total unglücklich. Also sie betrachten sich so als die Loser und Versager im Geheimdienstapparat. Und der Chef trinkt die ganze Zeit während der Arbeit und macht seine Angestellten runter. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, wahrscheinlich wird das dann so hinauslaufen, dass halt irgendjemand weiter oben im MI5 sich gedacht hat, wir wollen die klassischen Strukturen nicht ganz aufgeben. Wir wollen ein paar Leute haben, die das ganz, ganz altmodisch machen, damit wir einfach nicht irgendwo schlecht aufgestellt sind. Ja, es kann nicht jeder im Geheimdienst so auf Karriere versessen sein und halt so auf Prestige versessen sein. Es muss auch die klassischen Agenten geben. Und wenn halt diese Leute da in dieser Sonderabteilung, wenn die halt einfach so unglücklich sind mit allem, das kann auch wirklich Vorteile haben. Also wenn du jetzt nicht irgendwie denkst, wow, du hast jetzt diesen tollen Apparat um dich rum und so weiter, sondern bist mehr oder minder auf dich selber gestellt, das kann wirklich zu ganz, ganz wichtigen Durchbrüchen führen. Also ich musste da ein bisschen in mich reinschmunzeln, ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eingebunden gewesen wäre in irgend so eine Think Tank-Struktur oder irgend so eine Lobbyorganisation oder wenn ich für die Regierung arbeiten würde oder wenn ich jetzt für irgend so eine irgendwelche einflussreiche Kreise arbeiten würde, ja, und du würdest halt dann, was weiß ich, wirst dann gut bezahlt werden und hättest dann irgendwie so dieses tolle Gefühl, ich bin Teil einer schlagkräftigen Truppe und so, aber ich würde dann wirklich nur Stuss fabrizieren wahrscheinlich, diesen üblichen Think Tank-Stuss oder halt einfach würde halt irgendwelche Habib Ahmeds jagen, ja, die dann irgendwas Dummes treiben und so, aber du würdest jetzt nie irgendwelche richtigen Fälle bearbeiten können. Also vor allem nicht die ganz großen. Also das ist das, was mir dann gestern so ein bisschen aufgefallen ist, ja. Es mag vielleicht die Realität, wenn man jetzt tatsächlich mit geheimdienstlichem Tradecraft an irgendwelche Fälle rangeht, das mag vielleicht im ersten Moment etwas demotivierend wirken, ja, wie krass die Situation tatsächlich ist. Aber wir hatten die letzten 10.000 Jahre nichts anderes außer klassischem Imperialismus. Es war ja noch nie wirklich toll. Die Situation ist, wie sie ist. Aber man kann halt wirklich dann doch einiges erreichen, wenn man sich halt nicht einwickeln lässt. Und deswegen wird so viel Geld und Zeit aufgewandt, um Leute einzuwickeln, um mal diese komischen Theateraufführungen da zu treiben. Damit die Leute ihre Zeit vergeuden. Ja, oh, du hörst noch einen Podcast von irgendwem, noch den Podcast und hier noch einen Podcast und dann irgendwie wählst du Republican und du laberst mit den Leuten über Republicans und regst dich auf über Woke und klickst online irgendwo rum und so. Und jede Stunde, die dir verloren geht, jeden Dollar, den du irgendwo hier vergeudest für irgendwelchen Quatsch, ja, das geht dir dann alles verloren. Und in der Gesamtsumme, ich habe sie gesehen bei Alex Jones. Da werden teilweise wirklich, werden dann Hunderttausende und Millionen Stunden an potenzieller Arbeitszeit vergeudet und teilweise Hunderte Millionen vergeudet. Ich meine, das, was Alex Jones allein vergeudet hat im Laufe von 10 Jahren an Geld, das ist ja eigentlich fast schon das Budget von manchen kleineren Geheimdiensten oder halt Geheimdienstabteilungen. Ja, wenn du jetzt mit reinrechnest, jetzt nicht nur, was Alex das Angestellte treiben und er selber getrieben hat an Arbeitsstunden, sondern wenn du dir überlegst, was halt die Hardcore-Anhänger von Alex Jones halt dann selber mit reingesteckt haben an Aktivismus, an Arbeit, ja. Ich meine, du könntest mit der Manpower und dem Geld hättest du halt einen richtig krassen Geheimdienst aufbauen können, der dann wirklich Leute zu Fall bringt, wie Jeffrey Epstein oder noch einige andere. Wenn du mal richtige Operationen machst, ja, nicht wobei du dich schnell strafbar machst und so und irgend so ein Blödsinn, sondern wo du halt mit legalen Methoden halt mächtige Kreise richtig in Schwitzen bringen kannst. Das ist ja nicht immer so glamourös wie jetzt, oh, wir haben die große neue tolle Mega-Bewegung und wir retten jetzt die Welt und wir fühlen uns wie die Rebellen in Star Wars, ja, sondern das ist halt einfach oldschool. In vielerlei Hinsicht. Das ist oldschool, das ist nicht unbedingt glamourös oder sowas, aber du kriegst halt wirklich dann die Resultate. Ja. Also schauen Sie in den Artikel rein hier. Ex-Pentagon-Spezialist Peter Zatko und die Spionageskandale bei Twitter. Wäre noch ein Beitrag hier über das legendäre COINTELPRO-Programm. Also da wurde ja vieles auch noch gar nicht richtig aufgedeckt. Es gibt ein paar neue Bücher. Tim Weiner und so, aber nicht das, was man sich eigentlich hätte davon erwarten können. Also 1971 brachen 8 Aktivisten ein beim FBI in Pennsylvania und stahlen Dokumente und da ging es eben um dieses COINTELPRO-Programm und man konnte eben dann einiges aufdecken. Also es war halt eben eine wilde Zeit, ja. Das heißt, es gab so viele Aktivisten, ja, Black Power, Indianer, Ku Klux Klan. Die waren zwar alle recht tump und fanatisch oftmals, aber wenn halt einfach dann 5, 6 schwarze Organisationen, Black Power Organisationen sich zusammengeschlossen hätten, die hätten dann schon irgendwas erreichen können. Jetzt nicht unbedingt Friede, Freude, Eierkuchen. Ich meine, die waren ja auch ziemlich schlimm, diese Gruppen und so. Aber man merkt halt, ja, die Regierung fürchtet halt, sich davor überwältigt zu sein mit der ganzen Arbeit. Und deswegen griff man dann zu ziemlich verzweifelten Taktiken. Ja, also wenn man dann schon, wenn das FBI teilweise schon Aktivisten dafür bezahlte, um andere Aktivisten umzulegen, oder wenn man dann gezielte Attentate machen musste, um halt irgendwie Fred Hampton von den Panthers irgendwie umzulegen und dann zu behaupten, das war eine Schießerei und so und die haben geschossen. Ja, in Wirklichkeit hatten die einen Agenten als Assistenten irgendwie von Hampton und der Assistent hat dann Hampton unter Drogen gesetzt und der Polizei noch einen Gebäudeplan dann gezeichnet, dass die genau wissen, wie die da vorgehen in dem Gebäude. Also, es das heißt dann, Attentate wurden auf höchster Ebene genehmigt und so. Also, es gibt viel neue Informationen hier zu Fred Hampton und den Panthers, da kann man auch viel drüber lernen. Es gibt auch einen Hollywood-Film, ja, wenn man jetzt mal irgendwie halt so eine Darstellung gucken möchte, kann man auch einiges rausziehen oder halt andere Leute ein bisschen sensibilisieren für solche Themen. Gibt es diesen Film von Warner Brothers, Judas and the Black Messiah. Ja, ziemlich gut gemachter Film. Da sieht, also das ist jetzt nicht so ein BLM, Black Lives Matter Liebesfest, der Film, sondern man sieht halt eben dann auch, dass diese Typen wie Hampton, ja, die badeten dann in der Macht und waren ziemlich krass drauf. Und als dann irgendwie die eine Gruppe mit der anderen ein Bündnis schließen will und alle stehen dann so spalier mit ihren Knarren und so, dann denkst du dir, du kommst dir vor wie irgendwelche Warlords in Afrika. Also es hat dann mit Freiheit und Rechtsstaatlichkeit dann auch nichts mehr zu tun. Und die predigten halt wirklich dann die Revolution und wollten verarmte Kids durchfüttern und indoktrinieren in die Sekte als die Kämpfer von morgen. Also die Radikalität und diese Ideenlosigkeit von diesen ganzen Gruppen, ja, dass die jetzt dann irgendwie maoistisch wurden, das spielte natürlich dann auch dem, das spielte dann auch irgendwo dem FBI dann in die Hände. Deswegen sagen wir eben dann auch, ja, Finger weg von den Russen, Finger weg von irgendwelchem radikalen Krempel. Das ist halt wirklich super, super kontraproduktiv und auch vollkommen unnötig. Ja, das heißt, es gibt ja viele Leute in dem Behördenapparat, die das ja gerne sehen würden, wenn auch mal mächtige Leute hier drankommen. Ja, wegen irgendwelchen komischen Pipeline-Geschäften oder wegen irgendwelchen anderen komischen Sachen und so, ja. Das heißt, natürlich hätte man viele Sympathisanten, wenn man es richtig angeht. Aber wenn du halt dann irgendwie so radikalen Terrorkrempel machst und so, dann gehen einfach viele Leute ins Netz. Und die Obrigkeit kann eben den Behördenapparat damit auch säubern. Das heißt, man findet dann die Sympathisanten und kann die dann halt aus dem Dienst ausschließen und so weiter. Also. Dann hatten wir einen Beitrag, so infiltrierten britische und amerikanische Agenten die rechte Szene Deutschlands. Also da kann man noch viel mehr forschen, da gibt es ja so viel Material und viele Akten schlummern dann irgendwie noch in Britannien, werden nie freigegeben, wie etwa zu dem Adolf von Tadden, hier der Chef der NPD, britischer Agent. Ich meine, man kann sich ausmalen, man kann spekulieren, wie man damals Adolf von Tadden rekrutiert hat. Nehmen vielleicht gesagt, ja, wir Briten, Obrigkeit, ja, wir Briten sind ja auch irgendwie voll konservativ und wir sind alle gegen die Kommunisten und wir wollen mit dir zusammenarbeiten, du bist doch auch adelig und bla 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 und schon hat man jemanden im Sack. Ja, brauchst du den nicht unbedingt hier unter Druck setzen oder sowas, ja, sondern machst einen noch freundlich. Ja, und diese Reichsbürger-Razzia hat jetzt auch gezeigt, also mit den Informationen. Begrenzte Informationen, die jetzt durchgesickert sind, konnte man sehen, wie manipulierbar die Szene ist. Also kannst niemandem empfehlen, da irgendwo in so eine Sekte da mit reinzugeraten. Ja, und es gibt ja jetzt auch eben immer mehr Betroffene, wo jemand in der Familie da durchgedreht ist, wegen dieser Verschwörungspropaganda. Das heißt, man hat halt diese Schilderungen, ja, der Familienvater ist durchgeknallt und will dann alle nach Paraguay mitnehmen oder was ich, der Onkel oder die Frau oder wer auch immer oder alle beide Eltern, ja, oder irgendjemand aus der Familie oder der Sohn sind total auf den fanatischen Trip gekommen. Also das ist wie in einer klassischen Sekte. Man glaubt der Sekte alles, die Sekte zählt mehr als die Familie und man ist dann total auf einer Mission und lässt sich dadurch nichts mehr abbringen und so. Also das betrifft halt immer mehr und mehr Leute und diese Sektenmechanik wurde eben auch indirekt befeuert durch die Republicans in den USA. Ja, das heißt, das wirkt auch auf uns in Deutschland und halt eben dann der Effekt durch die Russen. Ja, wenn die Russen halt eben dann so lange Versprechungen machten und halt eben dann das rechte Klientel hier ansprachen. Ja, und dann gibt halt eben eine Reihe an Republicans, die tun so, als seien sie pro-russisch oder sind sogar pro-russisch, aber das ist anscheinend nur Taktik. Das ist wie das alte Täuschungsmanöver gegen die Nazis. Und dann hatten wir gesehen, das war ein neues Buch hier, das ich mir mal durchgelesen habe. Das Buch heißt Future War. Und es ist von General John Allen, General Ben Hodges und Professor Julian Lindley French, also die absoluten Oberhonschos, ja. Ja, das heißt, die aktuellen Joint Chiefs of Staff der US-Streitkräfte waren fast vollständig von Donald Trump eingesetzt worden. Trotzdem arbeiteten sie nicht für ihn wirklich, sondern für das Empire als Gesamtes. General Mark Milley war konsequent gegen die Versuche, die Wahlergebnisse von 2020 zu untergraben. Milley und die anderen Joint Chiefs sind typische Pragmatiker, vor allem auch in Bezug auf die Ukraine. Also das ist nicht so, dass jetzt die Republicans alle irgendwie pro-russisch wären, ganz im Gegenteil. Man kann das eben jetzt rauslesen in diesem Buch Future War, also die konservativsten Generäle schreiben halt eben dann, ja, wir bekämpfen hier sowohl die Russen als auch die Chinesen und die hängen sowieso miteinander zusammen. Also kann man es vergessen, dass jetzt man irgendwie dann Partnerschaft hat mit den Russen, um dann die Chinesen damit zu schwächen, heißt es dann. Und die Vorstellung ist ja eben dann auch, dass man jetzt die Ukraine unterstützt, um Russland, also man unterstützt die Ukraine, um Russland zu schwächen. Man kann Russland damit ausbluten und somit können die Amerikaner sich eher konzentrieren auf den Kampf gegen die Chinesen. Während die Europäer sich dann abrackern können gegen die Russen. Also es ist alles so eine grundlegende Logik. Das heißt, es gibt so viele Leute da draußen, die totale Amateure sind und meinen, sie seien mordskonservativ und sie hätten da diese große Allianz hinter sich, die tollen Republicans hinter sich und die Russen hinter sich, aber das ist alles halt eben nur Illusion. Das heißt, weiter oben bei den Republicans oder den konservativen Generälen, die sind halt einfach ganz pragmatisch. Und viele von denen sind wirklich nur Experten im Militärbereich. Ja, das heißt, die haben keine richtige große Ahnung von den Imperien, die haben viele, viele Blindspots und können halt eben dann auch benutzt werden, wie im Rahmen eines heimlichen Kartells der Supermächte. Also das heißt, der eine hier sagte, hier General Mark Milley sagte, diese Aufständischen da in Amerika und so, die können nichts ohne das Militär tun. Nicht ohne, also keinen Staatsstreich ohne das CIA und FBI. Wir sind die Typen mit den richtigen Knarren hier, mit den richtig großen Waffen. Also deswegen war es halt eben natürlich eine Luftnummer, wenn Leute glaubten, sie stürmen das Kapitol und ändern dann irgendwie den Kurs des amerikanischen Empires. Ja. Das heißt, man kann auch mit Generälen reden. Ja. Das heißt, man kann auch häufig mit Leuten reden in hohen Funktionen und die wissen oftmals auch nur das, was in ihrem Arbeitsbereich notwendig ist. Deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich in andere Leute reindenkt und mit Leuten halt kommunizieren kann dass man sich da nicht vereinnahmen lässt von irgendeinem Schwachsinn. Ja, weil wenn's hart auf hart kommt, dann denken diese Generäle, ja, dann führen wir halt einen Militäreinsatz gegen irgendwelche Aufständische in Amerika und dann halten die Klappe und dann ist das erledigt, ja. Deswegen sollte man nicht in solche Fallen hineintappen. Also ich empfehle Ihnen mal eine Buchreihe, das Kartell der Supermächte beziehungsweise die tiefsten Geheimnisse der Supermächte finden Sie das unter shop.recenter.com. Einige neue Artikel für Sie im Shop und eben auch hier das Sortiment überarbeitet, also alles ein bisschen aktualisiert, neue Sachen gibt es jetzt halt eben und falls Sie Fragen zum Sortiment haben, schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei. Und machen Sie sich nützlich.